SWR 2 aktuell.
Mit diesen Themen bis 12:30. Kommt doch eine Impfpflicht, zumindest für bestimmte Bereiche? Immer mehr Politiker sprechen sich dafür aus. Unser Hauptstadtkorrespondent bringt uns gleich auf den aktuellen Stand der Diskussion. Der EuGH verurteilt Polen und Ungarn mal wieder. Was hinter dem neuen Rüffel für die beiden Länder steckt, erklärt unsere Rechtsredaktion. Und virtuelles Spitzengespräch zwischen US-Präsident Biden und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi. Wie es gelaufen ist und wie es im Nachhinein beurteilt wird, hören wir von unseren Korrespondenten. Mein Name ist Christian Rönspieß. Schönen guten Tag. Impfpflicht? Nein, auch nicht für bestimmte Berufsgruppen. Man könnte fast von der Gebetsmühle sprechen. Die wurde bei jeder Pressekonferenz von Regierungsvertretern zu Corona-Maßnahmen angeworfen. Die Journalisten haben in der Vergangenheit immer wieder gefragt, wie ist es mit einer Impfpflicht? Die Antwort war immer nein, wir setzen auf Überzeugungsarbeit und Freiwilligkeit. Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen bröckelt jetzt allerdings die Front der Neinsager. Als Vertreter der vermutlichen neuen Regierung hat der stellvertretende FDP-Fraktionschef Theurer heute früh im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt, er könne sich eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vorstellen. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder fordert eine berufsbezogene Impfpflicht. Und der wahrscheinliche nächste Bundeskanzler Scholz von der SPD befürwortet zumindest die Debatte darüber. Christopher Jänert im Hauptstadtstudio. FDP-Fraktionsvize Theurer hat im Morgenmagazin auch gesagt, darüber, also über das Thema Impfpflicht, reden wir heute noch. Was heißt in diesem Zusammenhang wir?
Das heißt, die drei Ampelparteien, also SPD, Grüne und FDP, die müssen sich darüber verständigen. Und da knirscht es auch, muss man sagen, bei diesem Thema. Das hat man gestern vor allem gesehen. Da ist Katrin Göring-Eckardt aufgetreten, die Fraktionschefin der Grünen, und meint, wir brauchen eine Impfpflicht, das machen wir auch und da sind wir uns auch einig. Kurze Zeit später war dann klar, man ist sich überhaupt nicht einig und es wird lediglich darüber gesprochen und es gibt überhaupt keinen Beschluss. Und dieses Sprechen, das wird heute weitergehen, da treffen sich die Spitzenverhandler der Parteien in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz hier in Berlin. Und ja, diese Impfpflicht, die wird da ganz sicher Thema sein. Also das wird heute nochmal auf Spitzenebene sozusagen besprochen.
Wie ist das Stimmungsbild grundsätzlich in Berlin zum Thema Impfpflicht aktuell? Wie sehr bröckelt die Front dagegen?
Also man könnte, glaube ich, sagen, je weiter die Zahlen nach oben gehen, desto mehr bröckelt diese Front. Ganz schön nämlich, selbst, ja, wir haben es ja gehört, der FDP-Politiker Theurer und andere FDP-Politiker auch sind mittlerweile dafür, nicht alle, klar, aber zum Beispiel Michael Theurer, der ist auch nicht irgendwer, er ist Vize-Fraktionschef und er sagt schon, dass das in manchen Bereichen nötig wäre, also eine Impfpflicht. SPD und Grüne scheinen auch eher dafür zu sein als dagegen, also der Widerstand, der bröckelt.
Welche Berufsgruppen sind da gerade im Fokus? Die einen wollen ja hauptsächlich den Pflegebereich plus vielleicht Sozialdienst mit viel Kontakt zu Menschen. Im Frühjahr wurde aber auch schon mal eine Impfpflicht für Lehrer diskutiert.
Ja, also im Prinzip geht es um die Bereiche, in denen Menschen sind, die sich eben nicht selbst schützen können. Das sind Krankenhäuser, das sind Arztpraxen, das sind Pflegeheime, aber eben auch Schulen oder Kindergärten, weil da sind Kinder, die momentan nicht geimpft werden können, die nicht geimpft werden. Also im Groben die Bereiche, um die es geht, ist genau das. Und wichtig ist vor allem auch, was die SPD sagt, nämlich es geht nicht um Berufsgruppen, die wir da ansprechen, sondern es geht um Bereiche, die wir schützen wollen. Das ist sozusagen eine andere Sprache. Also es geht nicht darum, Leute auf Teufel komm raus zu impfen, sondern eben die zu schützen, die nicht geimpft werden können.
Wenn es eine Impfpflicht geben sollte, wie müsste sowas rechtlich abgesichert werden?
Also man bräuchte dafür auf jeden Fall ein Gesetz. Es wäre rechtlich möglich, eine Impfpflicht einzuführen in manchen Bereichen. Das sieht das Infektionsschutzgesetz auch vor, wenn das eben für Krankheitsbekämpfung geboten ist und eben für den Bevölkerungsschutz. Und das Grundgesetz steht da wohl auch nicht dagegen. Und man hat ja auch schon eine Blaupause, muss man sagen. Es gibt seit nicht allzu langer Zeit eine Impfpflicht gegen Masern. Mhm. Und da ist sinngemäß die Regelung, wer nicht geimpft ist, der darf eben nicht in bestimmte Bereiche gehen und arbeiten. Also nicht in Arztpraxen oder in Kindergärten oder in Schulen. Übrigens gilt das da auch für die Kinder. Auch die müssen gegen Masern geimpft sein, sonst gibt es da hohe Geldstrafen gegen die Eltern. Also die Blaupause für eine Corona-Impfpflicht, die wäre zumindest in diesen Bereichen da.
Ihre Einschätzung, kommt demnächst die Impfpflicht? Wenn ja, wann?
Momentan muss man einfach sagen, das ist wirklich offen. Vielleicht sind wir heute Nachmittag schlauer, wenn sich SPD, Grüne und FDP da ausgetauscht haben. Aber vorstellbar ist die Impfpflicht durchaus. Wann sie dann kommt, muss man sehen. Damit sie über den Winter helfen kann, dann müsste sie schon ziemlich schnell kommen. Das ist auch klar.
Ja, das stimmt. Das ist nachvollziehbar. Vielleicht wissen wir schon heute Nachmittag mehr zum Thema Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Das war Christopher Jänert aus dem Hauptstadtstudio mit dem aktuellen Stand an diesem Mittag. Die vierte Corona-Welle rollt auch auf die Schulen zu. Dabei gibt es schon jetzt eine Menge Reizthemen in der Pandemie. Distanzunterricht, Luftfilteranlagen, Maskenpflicht. Das alles hat die letzten Monate bestimmt und immer wieder für hitzige Diskussionen gesorgt. Die häufigen Änderungen der Maßnahmen haben auch bei wohlwollenden Eltern zumindest Kopfschütteln ausgelöst. Elternbeiräte, die verstehen sich als Bindeglied zwischen Eltern und Schule und wollen Ansprechpartner für alle sein. Das wird in Pandemiezeiten aber schwieriger. Laut einer SWR-Umfrage haben etwa 10% der Elternbeiräte schon Anfeindungen und Drohungen erlebt. Kai Laufen ist dieser Sache mal nachgegangen.
Guten Morgen. Morgens um 7:30 an der Theodor-Heuss-Schule in Brackenheim bei Heilbronn. Zusammen mit ihren ehrenamtlichen Kolleginnen unterstützt Franziska Hessenauer die Lehrkräfte beim Corona-Test in den Klassen. Dreimal die Woche. Dafür wurde die Elternbeirätin auch schon angefeindet. Dabei gehe es ihr vor allem darum, den Präsenzunterricht in der Schule zu ermöglichen mit den dazu vorgeschriebenen Maßnahmen.
Viele Leute vergessen halt, dass ich die Regeln hier nicht mache. Ich versuche einfach, die Lehrkräfte zu unterstützen und es umzusetzen, was von oben runterkommt.
Lehrer, Schulleitung und die meisten Eltern seien für den Einsatz der Elternbeiräte dankbar. Ein kleiner Teil aber habe die Elternbeirätin immer wieder angegangen.
Also es kamen Drohbriefe rein mit, wir sollen bitte auf uns aufpassen. Wir haben viele, viele Telefonate geführt. Wir haben viele, viele Drohanrufe bekommen. Wir haben viele Droh-E-Mails bekommen. Sagst doch in der Reife, habe ich kaum. Ja.
Eine Strafanzeige erschien Franziska Hessenauer aber sinnlos. Alles geschehe anonym. Ein Einzelfall sind diese Anfeindungen offenbar nicht. In einer nicht repräsentativen Online-Umfrage des SWR unter Elternbeiräten in Baden-Württemberg vergangenes Wochenende gaben mehr als 237 Elternbeiräte an, in ihrer Funktion Anfeindungen zu erleben. Das waren rund 10% aller Teilnehmenden. Die Anfeindungen äußerten sich demnach in erster Linie durch Beleidigungen, gefolgt von Hetzkampagnen und Drohungen. Überwiegend fanden die Anfeindungen persönlich statt, gefolgt von E-Mails, sozialen Medien und telefonischen Anrufen. 79 der teilnehmenden Eltern gaben zudem an, aufgrund der Anfeindungen schon über eine Aufgabe ihres Amtes nachgedacht zu haben. Monika Stein, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, hört immer wieder von solchen Problemen.
Wenn die Informationen, die bei mir ankommen, stimmen, dann ist es wirklich eine sehr kleine Minderheit, die sehr, sehr vehement und sehr lautstark auftritt. Alle Kontakte mit Elternbeiräten, die ich habe oder die an mich herangetragen werden, da ist klar, dass da diese Elternschaft nicht wirklich die Mehrheit hat, sondern dass sie in der Minderheit ist, dass die aber in der Lage ist, wirklich massiv Druck auszuüben.
Eine kleine, aber laute Gruppierung macht manchen Elternbeiräten das Leben schwer. Franziska Hessenauer aus Brackenheim behielt lange alles für sich. Als sie die Anfeindungen aber öffentlich machte, erfuhr sie große Unterstützung von Schulleitung und Eltern und die anonymen Anrufe verstummten.
Das ist ein bisschen so ähnlich wie beim Bullying auf dem Schulhof. Wenn sich die Opfer mal melden und die Sachen öffentlich machen, dann hört das häufig auf. Informationen von Kai Laufen waren das. Es kommt nicht ganz überraschend, aber der Europäische Gerichtshof hat mal wieder Polen und Ungarn verurteilt. In Polen geht es um die Macht des Justizministers. In Ungarn geht es um den Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, die Flüchtlinge unterstützen. Gigi Depper aus der SWR-Rechtsredaktion erklärt die Urteile.
In Polen geht es um Richterinnen und Richter, die an höhere Gerichte abgeordnet werden. Solche vorübergehenden Abordnungen gibt es auch in Deutschland. Sie sind meist karrierefördernd, weil sich zeigt, die betreffende Person bewährt sich auch bei einer höheren Instanz. Nun ist es in Polen allerdings so, dass der Justizminister entscheidet, wer abgeordnet wird. Er muss das nicht begründen. Und eines ist vor allem wichtig, er kann die Abordnung jederzeit beenden. Das gefällt dem EuGH nicht. Da könnten die betroffenen Richterkollegen in Polen unter Druck geraten. Vor allem die Beendigung gegen den Willen sei für den Betreffenden wie eine Disziplinarstrafe. Nach den europäischen Verträgen müsse aber die Unabhängigkeit der Richter sichergestellt werden. Besonders fragwürdig finden die EU-Richter, dass in Polen der Justizminister auch noch oberster Staatsanwalt sei. Daher könne er nicht nur darüber entscheiden, wer Ankläger in einem Prozess ist, er bestimme auch noch durch Abordnung, wer im selben Verfahren auf der Richterbank sitzt. Im Verfahren gegen Ungarn geht es um das Asylrecht. 2018 hatte das Land spezielle Vorschriften gegen Asylbewerber und Flüchtlingshelfer erlassen, die unter dem Namen Stop-Soros-Gesetz bekannt wurden. Der aus Ungarn stammende US-Milliardär George Soros unterstützt mit einer Stiftung ungarische Hilfsorganisationen und die ungarische Regierung unterstellt ihm, eine große Zahl muslimischer Einwanderer nach Europa zu bringen. Seither ist der Reiseweg der Migranten entscheidend. Die Asylanträge von Flüchtlingen, die über ein sicheres Drittland eingereist sind, werden als schlicht unzulässig zurückgewiesen. Das widerspricht europäischem Recht, sagen die obersten EU-Richter. Vor allem stört sie aber eine andere Regelung in dem Stop-Soros-Gesetz, dass nämlich Hilfsorganisationen in Ungarn bestraft werden, wenn sie Menschen beistehen, die nach ungarischem Recht kein Asyl bekommen können. Der EuGH sagt, es sei zu viel verlangt, dass Helfer eine juristische Prüfung vornehmen müssen, bevor sie Asylbewerbern beistehen. Damit könnten Hilfsorganisationen von Unterstützung so abgeschreckt werden, dass dann die jeweiligen Flüchtlinge nicht mehr in der Lage sind, das zu tun, wozu sie grundsätzlich ein Recht hätten, nämlich einen Asylantrag zu stellen. In beiden Verfahren hat am EuGH die sogenannte Große Kammer entschieden. Das heißt, die Richterinnen und Richter in Luxemburg fanden selbst, dass diese Rechtsfragen wichtig sind. Noch gibt es keine konkreten Rechtsfolgen. Zunächst ist einfach nur festgestellt, dass beide Länder europäisches Recht verletzt haben. Sollte die EU-Kommission beobachten, dass Polen und Ungarn die Richtersprüche ignorieren, könnte sie beim EuGH neue Verfahren anstoßen, die dann Geldstrafen zur Folge haben könnten. Für Polen hieße das neue Belastungen, da das Land bereits jetzt pro Tag 1,5 Millionen Euro zahlen muss, weil es andere Entscheidungen des obersten EU-Gerichts ignoriert hat.
Informationen von Gigi Deppe zu neuen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs gegen Polen und Ungarn. Können Krawatten Signale der Entspannung senden? Wenn ja, dann haben US-Präsident Biden und der chinesische Präsident Xi bei ihrer Videokonferenz genau das zumindest versucht. Journalisten ist gleich zu Beginn aufgefallen, dass Joe Biden eine rote Krawatte getragen hat, die Farbe der Kommunistischen Partei Chinas. Xi Jinping hatte eine blaue Krawatte umgebunden, die Farbe von Bidens demokratischer Partei in den USA. Auch sonst waren die beiden erstmal bemüht, das Thema Kooperation in den Vordergrund zu stellen, auch wenn offenbar viele der Streitthemen dennoch angesprochen wurden, wie USA-Korrespondentin Katrin Brandt berichtet.
Zumindest darin waren sich die beiden Staatschefs schon zu Beginn des Treffens einig. Sie tragen eine Menge Verantwortung.
Our bilateral relationship evolves seems to me to will have a profound impact not only on our countries, but quite frankly the rest of the world.
Wie die Beziehung zwischen beiden sich entwickle, werde großen Einfluss nicht nur auf die beiden Länder, sondern auf die ganze Welt haben, sagte US-Präsident Joe Biden. Und Chinas Staatspräsident Xi Jinping meinte, laut Dolmetscher,
as the world's two largest economies,
als die beiden größten Wirtschaftsmächte und ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates müssen China und die USA ihre Kommunikation und ihre Kooperation verbessern. Dazu sollte die Videokonferenz dienen, die, unterbrochen von einer Pause, etwa 4 Stunden lang dauerte. Ersatz für ein persönliches Treffen, das bisher an der Pandemie scheiterte. Joe Biden und Xi Jinping haben sich zwar schon oft getroffen, aber noch nicht seit Joe Biden Präsident ist. Zwar wurde telefoniert, doch die Videokonferenz war wohl auch für Chinas Staatspräsident ein Anliegen.
Although it's not as good as a face-to-face meeting, I'm very happy to see my old friend.
Obwohl es nicht so gut sei, wie von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, sei er froh, seinen alten Freund zu sehen, sagte Xi laut Dolmetscher. Bidens wichtigster Punkt, Xi und er müssten sicherstellen, dass der Wettbewerb zwischen ihren beiden Ländern nicht in Konflikt umschlage, ob absichtlich oder unbeabsichtigt. Wir müssen Leitplanken aus gesundem Menschenverstand einziehen, klar und ehrlich sein, wo wir nicht übereinstimmen und zusammenarbeiten, wo sich unsere Interessen treffen, vor allem bei globalen Themen wie dem Klimawandel. Xi wiederum betonte, beide Länder sollten ihre inneren Angelegenheiten gut führen, gleichzeitig aber zusammenarbeiten, um den Weltfrieden und die Entwicklung voranzubringen. Beide Staaten sollten sich respektieren und in Frieden nebeneinander existieren. Gesprochen wurde, laut Weißem Haus, offen und ehrlich über eine ganze Reihe von Konfliktthemen, darunter der Umgang Chinas mit den Uiguren, Hongkong, Tibet und den Menschenrechten im Allgemeinen, sowie der Status von Taiwan. Biden habe auch die Notwendigkeit unterstrichen, amerikanische Beschäftigte und die US-Wirtschaft vor den unfairen Handels- und Wirtschaftspraktiken Chinas zu schützen. Als weitere Felder der Zusammenarbeit seien auch Energieversorgung und Gesundheit benannt worden.
Die Konfliktthemen waren also offenbar zumindest auf dem Tisch. Das virtuelle Gipfeltreffen zwischen Biden und Xi dauerte bis zum späten Abend in den USA. Von dort gibt es noch nicht viele Reaktionen. Anders in China, dort neigt sich der Tag danach schon wieder dem Ende zu. Wie das Gespräch in Peking beurteilt wird, darüber berichtet unser China-Korrespondent Benjamin Eisel.
Der Sprecher der Staats- und Parteiführung, Zhao Lijian, sagte in der chinesischen Hauptstadt Beijing, das Treffen habe zu einem entscheidenden Zeitpunkt stattgefunden. Er hoffe, die USA würden den Dialog und die Zusammenarbeit fortführen, sodass die Beziehungen der beiden Länder sich wieder zu einem stabilen Verhältnis entwickeln könnten. Die chinesisch-amerikanischen Beziehungen befinden sich derzeit auf einem historischen Tiefpunkt. Streitpunkte gibt es viele, unter anderem den Konflikt mit Taiwan, Chinas Vorgehen in der Sonderverwaltungsregion Hongkong und Menschenrechtsverletzungen in den chinesischen Landesteilen Xinjiang und Tibet. Die Reaktion der chinesischen Staats- und Parteiführung war erwartbar. Bitte nicht einmischen in innenpolitische Themen, Regierungssprecher Zhao Lijian. China hat mehrfach betont, dass diese Themen inklusive Hongkong Chinas innere Angelegenheiten sind und kein Land sollte sich einmischen. Wir wehren uns dagegen, Menschenrechtsthemen dazu zu nutzen, sich in unsere Innenpolitik einzumischen. Auch bei anderen Streitfragen wie dem Konflikt im südchinesischen Meer, der Cybersicherheit und dem Ursprung des Coronavirus sind keine schnellen Einigungen zu erwarten. Die Beziehungen zwischen den USA und China bleiben auch nach dem Treffen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden angespannt und kompliziert. Benjamin Eisel, Beijing.
Die Menschen an der Grenze, die sind ja so stur. Das hat der belarussische Präsident Lukaschenko gestern gesagt. Gleichzeitig hat er angekündigt, die Migranten, die seit Tagen bei Minusgraden am Grenzzaun zwischen Polen und Belarus ausharren, könnten in ihre Heimatländer zurückgebracht werden. Der Irak hat schon angekündigt, dass er einige seiner Staatsbürger ausfliegen will. Andrea Beer ist Korrespondentin für das Studio Moskau. Was wissen Sie über die aktuelle Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen?
Also sicher ist, dass die Menschen, die nahe dem im Moment geschlossenen Grenzübergang Koschnitzer-Brusgi übernachtet haben, eine wirklich eiskalte Nacht hinter sich haben. Sie haben nach wie vor versucht, sich irgendwie an Feuern zu wärmen. Natürlich holen sie sich von überall her Holz. Heute haben sich einige hundert zubewegt, weiter noch auf die Richtung polnische Grenze. Sie haben ein paar dünne Rohre in der Hand gehabt, Holzstücke, ein paar haben Steine geworfen. Und man muss sich ja vorstellen, da kommt sozusagen salopp gesagt Zaun oder ein Weg, Zaun, Abschnitt, Zaun. Und einige sind in diesen Zwischenabschnitt hineingegangen. Man wird also sehen, wie das heute weitergeht.
Gestern hatte man den Eindruck, die Sanktionsdrohungen aus der EU hätten Wirkung gezeigt. Die Situation an der Grenze spricht aber eine andere Sprache. Es gibt Meldungen, dass belarussische Sicherheitskräfte diesen Zaun zum Teil niederwalzen würden. Lukaschenko sagt, er wolle keine Konfrontation an der polnischen Grenze. Was will er dann? Welche Strategie verfolgt Lukaschenko?
Also die Sache hat tatsächlich mehrere Ebenen. Auf der einen Seite haben die Sanktionen, die ja erweitert wurden gestern durch die EU, durchaus, denke ich, Wirkung gezeigt. Denn die Belavia und andere Fluggesellschaften haben ja gesagt, wir fliegen keine Menschen mehr aus zum Beispiel Syrien oder dem Irak über Istanbul oder Belavia jetzt auch über Dubai nach Minsk. Da kann man einfach die staatliche Fluggesellschaft Belavia, die ohnehin nicht gut dasteht, eigentlich schon auch treffen. Das hat sicherlich Wirkung gezeigt. Auf der anderen Seite kann man davon ausgehen, dass Lukaschenko gerade jetzt versucht, wieder mit der EU ins Gespräch zu kommen durch die, wie ihm ja vorgeworfen wird, tatsächlich Erpressung mit Menschen, die er an die Grenze hin organisiert hat mit staatlichen Organisationen und so weiter. Davon kann man ausgehen, dass das stimmt. Und jetzt ist es ihm tatsächlich gelungen, denn Angela Merkel hat angerufen, alle reden über Lukaschenko und Angela Merkel, scheidende Bundeskanzlerin, hat jetzt auch mit ihm telefoniert. Und die EU, muss man sich ja immer wieder in Erinnerung rufen, erkennt ihn ja als Präsidenten nicht an, weil man sagt, nee, die letzte Präsidentenwahl war ja gefälscht. Er ist also offiziell gar nicht Präsident von Belarus. Dazu kommt die Niederschlagung der Demokratiebewegung. Also er hat ein ganz, ganz wichtiges Ziel, das er hatte erreicht. Er ist mit Leuten aus der EU im Gespräch. Das ist für ihn sehr wichtig, denn das ist für ihn eine Legitimation.
Auf der anderen Seite ist ja gerade Angela Merkel, ja, die berühmte Lame Duck, eine Kanzlerin auf Abruf. Kann das diese Wirkung haben?
Also er wird es, hat es auf jeden Fall heute so verkauft. Er hat gesagt, wir haben einen Vorschlag erarbeitet und sie wird dieses jetzt mit der EU besprechen. Wir sagen noch nicht, was für einen Vorschlag wir da haben an der Grenze, aber ich erwarte jetzt eine Antwort. Also nach innen hat er das auf jeden Fall als große Sache verkauft, was es tatsächlich auch ist. Angela Merkel ist die scheidende Bundeskanzlerin, ja. Auf der anderen Seite hat ihr Wort doch innerhalb der EU durchaus Gewicht. Aber natürlich wird sie mit ihm jetzt nichts mehr vereinbaren. Auf der anderen Seite ist klar, in irgendeiner Form muss es einen Ausweg aus dieser extrem verfahrenen Situation ja geben.
Immer wenn es um Belarus geht, muss man auch Russland mitdenken. Welche Rolle spielt Russland im Moment?
Also der Staatspräsident von Russland, Wladimir Putin, hält sich offiziell ja zurück. Er hat zwar gesagt, ja gut, er wird jetzt mit versuchen, den Konflikt zu lösen. Aber er hat auch von Anfang an eigentlich erstmal darauf hingewiesen, dass sich die EU an Lukaschenko wenden soll. Es ist klar, das Regime Lukaschenko ist finanziell und politisch ziemlich abhängig von Russland. Denn man muss ja auch sehen, dass Lukaschenko politisch absolut isoliert dasteht seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung. Mhm. Es sind haufenweise Menschen im Gefängnis, es sind Menschen außer Landes. Also der Einfluss von Putin ist sehr, sehr groß und er könnte ihn durchaus mehr nutzen.
Vielen Dank, Andrea Beer, Korrespondentin für das Studio Moskau. Noch im Sommer hätten wir wahrscheinlich nicht vermutet, dass Corona-Hilfen ein weiteres Mal verlängert werden müssen. Jetzt im Herbst sieht das ganz anders aus. Eigentlich sollte die sogenannte Überbrückungshilfe 3+ der Bundesregierung Ende des Jahres auslaufen. Die meisten Bundesländer und der noch amtierende Wirtschaftsminister Altmaier machen sich aber für eine Verlängerung stark. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, über welchen Hilfstopf reden wir da konkret?
Diese Plushilfe ist momentan das zentrale Instrument der Bundesregierung für Unternehmen, die von Corona betroffen sind, für Solo-Selbstständige und für Freiberufler. Wenn der Umsatz, so ist die Regel, durch Corona um mindestens 30% zurückgeht, dann deckt dieser Topf die betrieblichen Fixkosten. Die Rahmenbedingungen sind sehr großzügig. Die Obergrenze für einen Jahresumsatz ist hoch und fällt außerdem noch weg für ganz besonders betroffene Branchen. Und dann gibt es seit Oktober, da ist das Ganze nochmal überarbeitet worden, eine sogenannte Restart-Hilfe, einen Zuschuss zu Personalkosten, wenn der Laden wieder hochgefahren wird und Beschäftigte dazu schneller aus Kurzarbeit geholt oder sogar neu eingestellt werden.
Wie wahrscheinlich ist die Verlängerung dieser Plushilfe?
Ich gehe stark davon aus, dass sie verlängert wird, zumal auch schon klar ist, dass der vereinfachte Zugang zu Kurzarbeit, also dem zweiten ganz wichtigen Kriseninstrument, dass das auch bis Ende März verlängert werden soll. Es scheint also logisch, diese beiden Instrumente parallel bis ins Frühjahr laufen zu lassen.
Welche Branchen sind auf Hilfen im Moment besonders angewiesen?
Eine ganz umfassende, und die hat sich heute Vormittag auch geäußert, die Veranstaltungswirtschaft. Sie warnt sehr dramatisch vor einem, Zitat, Todesstoß, wenn jetzt zum Beispiel Richtung Weihnachten wieder größere Veranstaltungen abgesagt werden, Weihnachtsmärkte, Messen, Konzerte. Denn das Robert-Koch-Institut hat ja empfohlen, größere Veranstaltungen zu meiden oder eben abzusagen. Schaustellerpräsident Ritter spricht zum Beispiel von Existenzangst. Er hat auch einen dramatischen Brief an den SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach geschrieben, in dem er schildert, dass Familienbetriebe jetzt eben am Ende seien und zumachen müssten, wenn Weihnachtsmärkte abgesagt werden. Und auch der Verband der deutschen Messewirtschaft formuliert, es sei nicht nachvollziehbar, jetzt Veranstaltungen wieder pauschal abzusagen. Schauen wir noch kurz auf den DAX. Der ist auch heute wieder relativ freundlich, plus 0,3%, 16.190 Punkte.
Vielen Dank, Michael Wegmar aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.